SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Seit einem Jahr gibt es wieder Grenzkontrollen auf den Autobahnen nach Frankreich und nach Luxemburg. Sie sind sicherlich auch schon mal durchgefahren. Mit dem Antritt der neuen Bundesregierung wurden die nochmal verschärft. Heißt mehr Beamte, mehr Kontrollen und auch längere Wartezeiten für alle, die dort regelmäßig lang müssen. Sabine Wachs hat Pendler und Geschäftsinhaber getroffen und mit ihnen gesprochen.
Halb zehn am Morgen in Sabines Papierstübchen, einem kleinen Schreibwarenladen mitten in Perl. Inhaberin Sabine Jenke räumt gerade Pakete in den Hinterraum. Der FedEx-Bote hat sie geliefert. Die meisten der Pakete wurden von Kunden bestellt, die in Luxemburg leben. Sie sparen sich das oftmals teure Porto für eine Bestellung ins Ausland, holen ihre Pakete im Schreibwarenladen ab. Seit die Grenze, vor allem auf der Autobahnbrücke hinter Schengen, wieder dauerhaft kontrolliert wird aber, kommen die Luxemburger immer seltener rüber, merkt Sabine Jenke.
Erstens mal kriege ich nicht mehr so viele Pakete und zweitens mal diejenigen, die manchmal zwei-, dreimal die Woche gekommen sind, die kommen da vielleicht noch einmal oder noch alle zwei Wochen. Viele, die sagen dann, oh, ich habe ein bisschen gesammelt, damit ich jetzt mich nicht dann nochmal an die Grenze stellen muss.
Vor allem in der Hauptverkehrszeit, morgens und am Nachmittag, fährt kaum noch jemand von Luxemburg nach Perl, der nicht muss.
Also es ist möglich für die Leute,
sagt diese Rentnerin. Sie kann die Stoßzeiten zwar umgehen, aber trotzdem. Sie kennt genügend Menschen, die von den Wartezeiten an der Grenze betroffen sind.
Ich war neulich bei meiner Zahnärztin, die kommt so aus Deutschland. Und die parken jetzt, den nenne ich auf der deutschen Seite. Die kommen jetzt zu Fuß dann über die Brücke.
Nur ein Beispiel von vielen, sagt Birte Nienaber, Professorin für politische Geografie an der Uni Luxemburg. Sie forscht über Grenzräume, beschäftigt sich aktuell mit den Auswirkungen der Grenzkontrollen.
Zum ersten Mal tatsächlich in den letzten mehr als 20 Jahren ist die Zahl der deutschen Grenzgänger rückläufig, weil Leute nicht gerne jeden Tag Minuten, Stunden lang im Stau stehen.
Und das hat Folgen für Wirtschaft und den Handel. Nienaber beobachtet nämlich, dass das Saarland als Wohnort für Menschen, die in Luxemburg arbeiten, an Attraktivität verliert.
Grenzgänger, die vorher in Luxemburg gearbeitet haben und im Saarland leben, lassen ja auch in ihrer Freizeit Geld hier. Die haben Miete hier zu zahlen, die leben hier und damit konsumieren sie auch im Saarland. Und all das fällt dann weg.
Danke. Und bitte
bei Sabine Jenke im Papierstübchen sind die Grenzkontrollen täglich Thema.
Einerseits finde ich es gut. Einige Kunden sagen auch, es muss was gemacht werden. Aber andererseits finde ich, es könnte ja auch an einer anderen Stelle gemacht werden. Warum ausgerechnet dann hier direkt an der Grenze?
Dass sich die Situation ändern wird, ist erstmal nicht abzusehen, obwohl Nachbarländer wie Luxemburg die Kontrollen scharf kritisieren. Sabine Jenke spürt und sieht die Auswirkungen jeden Tag. Von ihrem Schreibwarenladen aus schaut sie nämlich direkt auf das Hotel-Restaurant Hammes. Zwei Kleinbusse der Bundespolizei stehen auf dem Parkplatz. Hier sind Bundespolizisten untergebracht, die nicht aus dem Saarland kommen und ihre saarländischen Kolleginnen und Kollegen bei den Grenzkontrollen verstärken.
Die Grenzkontrollen führen dazu, dass immer weniger Leute über die Grenze fahren hier bei uns in der Großregion. Wegen Wartezeiten und Staus haben wir gehört. Und das merken vor allem die Geschäfte an der luxemburgischen Grenze. Seit einem Dreivierteljahr wird wieder kontrolliert. Was die Wirtschaft angeht, das wissen wir ja, sieht es in Deutschland und auch bei uns im Saarland immer noch nicht so gut aus. Und das zeigt sich auch an den prognostizierten Steuereinnahmen von Land und Kommunen. Heute wurden die vorgestellt von Finanzminister von Weizsäcker von der SPD. Das ist ja auch wichtig, weil die Einnahmen sind ja sozusagen die Ausgaben von morgen. Denise Friemann hat sich das Ganze heute für uns angehört. Ja, Denise, auf was muss sich das Saarland denn da einstellen?
Also kurz gesagt zeigt diese regionale Steuerschätzung, das Saarland hat jetzt weniger Steuereinnahmen zur Verfügung als im Oktober 2024, also bei der letzten Steuerschätzung noch angenommen. Und damit eben auch, du hast es gerade schon angerissen, weniger Geld für den Haushalt, der ja dieses Jahr für die nächsten beiden Jahre noch aufgestellt werden muss. Der saarländische Finanzminister von Weizsäcker, der rechnet damit, dass ihm für die Jahre 2026 und 2027 insgesamt rund 110 Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen als bisher gedacht. Und insgesamt bleiben dem Land damit so ungefähr 5 Milliarden Euro Steuereinnahmen pro Jahr. Laut von Weizsäcker ist der Grund für diese Mindereinnahmen, wie man das nennt, vor allem die schwächelnde Wirtschaft. Das hätte man sich jetzt schon denken können. Aber deutschlandweit zum Beispiel auch die Unsicherheiten bei der Zollpolitik durch Donald Trump und so weiter. Und die saarländischen Kommunen, die leiden auch deutlich unter den Einbrüchen bei der Gewerbesteuer. Die geht ja zu 100% an die Kommunen. Und laut Steuerschätzung müssen die saarländischen Kommunen jetzt jährlich mit 70 bis 80 Millionen Euro weniger auskommen, als eben bisher angenommen. Und in diesem Jahr, das ist ein Sonderfall, kann das Saarland tatsächlich noch mit einem Plus rechnen von 30 Millionen Euro. Es hängt laut Finanzminister von Weizsäcker allerdings mit einem einmaligen Erbschaftssteuerfall zusammen. Bedeutet, da ist irgendein sehr, sehr reicher Mensch irgendwo in Deutschland gestorben und davon profitiert das Saarland dann jetzt eben auch.
Interessant. Das Saarland ist ja bekannt dafür, dass es grundsätzlich, also jetzt fern von diesen 30 Millionen, nicht so viel auf der hohen Kante hat. Heißt das denn jetzt mit dieser Steuerschätzung, dass man auch wieder neue Schulden aufnehmen muss?
Naja, was heißt muss? Also theoretisch könnte das Saarland das ja jetzt durch die Reform der Schuldenbremse pro Jahr könnte es 170 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen. Aber praktisch gibt's da ein Problem, denn das Saarland, das bekommt schon Geld vom Bund. Das sind die sogenannten Sanierungshilfen. Die bekommen nur Bremen und das Saarland, eben besonders finanzschwache Bundesländer. Mhm. Und das sind für uns hier jedes Jahr 400 Millionen Euro. Im Gegenzug verpflichtet sich das Saarland aber dann dafür, jedes Jahr 80 Millionen Euro seiner Altschulden zu tilgen, also zurückzubezahlen. Und laut dem Finanzminister ist jetzt gerade die Frage, ob man, wenn man im Rahmen dieser Lockerung der Schuldenbremse neue Schulden aufnimmt, dann trotzdem weiter diese 400 Millionen Euro Sanierungshilfe bekommen kann. Das ist aktuell noch unklar, aber so von Weizsäcker?
Da kann ich sagen, sind Bremen und das Saarland mit dem Bund in intensiven und guten Gesprächen, um zeitnah diesen Sachverhalt zu klären.
Ja, aber wie gesagt, das ist alles sehr, sehr kompliziert und auch noch offen.
Wie will das saarländische Finanzministerium denn jetzt mit diesen schlechten Zahlen, will ich sie mal nennen, umgehen? Was will man da machen?
Naja, also die Steuerschätzung, die ist ja immer auch die Grundlage für die Aufstellung des Haushalts. Denn die Steuern, die sind ja nun mal die Haupteinnahmen des Landes, das ja dann im Haushalt quasi wieder verplant wird. Und Herr von Weizsäcker sagt dazu,
man kann jeden Euro nur einmal ausgeben und man muss sich dann eben ganz besonders genau überlegen, was sind meine Prioritäten? An welcher Stelle bringt auch für die Zukunft des Saarlands dieser eine Euro am meisten?
Ja, er sagt, man müsse sich eben im kommenden Haushalt auf die zentralen Zukunftsaufgaben konzentrieren. Das klingt für mich auf jeden Fall so, als müsste da an der einen oder anderen Stelle auch was eingespart werden.
Steuerschätzung hier bei uns im Saarland. Sieht jetzt nicht so aus, als würde das Saarland in den nächsten Jahren sehr viel mehr ausgeben können. Vielen Dank, Denise Friemann. Das Saarland ist im Fußballfieber, nicht nur im Profibereich, sondern auch im Sport für Menschen mit Behinderungen. Heute hat die Fußballmeisterschaft der saarländischen Behindertenwerkstätten stattgefunden, die sich für Fairness, Toleranz und Inklusion stark macht. Und SR3-Reporterin Lena Schmidtke ist auf den Sportplatz nach Lebach gefahren und hat nachgeschaut, was da so los ist und ja, wie da so gespielt wird.
Ball! Es wird gekickt, geflucht und gejubelt, sich auf den Boden geworfen, dem Ball hinterhergehechtet, gestritten und gepfiffen. Fußball pur.
Voller Emotionen.
Tim Theobald steht verschwitzt am Spielfeldrand.
Natürlich willst du dann den Pott holen, was schwierig wird. Aber wir haben jetzt gegen das stärkste Team aus unserer Gruppe 1-1 gespielt, sind top zufrieden.
Er arbeitet bei der AWO Ensdorf und ist einer von 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei den diesjährigen Fußball-Saarland-Meisterschaften der Behindertenwerkstätte. Genauso wie Nadine Bock von der Lebenshilfe Nordsaarland.
Immer die Energie rauslassen, alles geben, dass die Mannschaft zusammenhält, also der Zusammenhalt und das Engagement und das, ja, ist auch richtig cool.
Komm, Mannerin! Ja! Komm, Marco Berger, den heilst du jetzt!
Elf Mannschaften treten gegeneinander an. Männer und Frauen gemischt, jung und alt gemeinsam. Veranstaltet wird das Turnier vom Landesverband Arbeit, Bildung, Teilhabe Saarland. Für Geschäftsführer Michael Schneider ist das Fußballturnier der Behindertenwerkstätte ein ganz besonderes Event.
Sie arbeiten auch natürlich so wie wir beide auch die ganze Woche und natürlich bieten auch die Werkstätten Freizeitangebote an für die Menschen, die dort arbeiten. Und Fußball ist so Freizeitangebot Nummer eins. Der Spirit ist da, ist super Stimmung.
Und Fußball ist super für die Persönlichkeitsentwicklung, meint er.
Fußball bietet sich an, um auch so Werte wie Fairness und Toleranz auch zu lernen. Das ist, sage ich mal, ein Mittengrund, warum auch dieses Turnier gemacht wird, um auch das Teamgefüge, den Mannschaftsgeist auch zu stärken.
Auch für Tim Theobald von der AWO Ensdorf ist das Teamgefühl das Wichtigste. Das kann er an seinen Arbeitsplatz mitnehmen.
Ohne Teamarbeit dauert A, die Arbeit länger und B, finde ich das gegenüber von dem, der was macht und der andere macht nichts, finde ich das halt ein bisschen blöd. Und deshalb zählt bei mir ganz klar auch in unserer Gruppe Teamarbeit.
Auch ein schöner Ansporn für alle Teilnehmer. Die Sieger fahren zu den deutschen Meisterschaften. Das ist in diesem Jahr die Mannschaft der Behindertenwerkstatt aus Spiesen. Darum geht es für Trainer Jan Marx aber nur am Rande.
Man merkt einfach, die spielen Fußball aus Leidenschaft noch, nicht so wie in der Profiliga. Die freuen sich über jeden Sieg, die eiern sich aber auch über jeden Gegentor. Und das muss man einfach sagen, es macht echt Spaß. Weil es ist ehrlicher Fußball. Genau, das ist nämlich das, was ich hier ganz besonders finde.
Die Siegesfreude macht Tim Rubenthal sprachlos.
Sensationell. Geil. Deutsche Meisterschaft Duisburg im September. Ja.
Schön. Wir drücken dann dem Team der Behindertenwerkstatt in Spiesen bei der Deutschen Meisterschaft die Daumen. Man kann schon sagen, dass es sommerlich ist im Moment bei uns im Saarland, ne? Obwohl wir gerade noch Mai haben. Die Seen sind aber vielleicht noch ein bisschen kalt, um reinzuspringen oder die Weiher. Aber man kann ja auch da drauf sein statt drin. Zum Beispiel mit dem Kajak am Boostalsee muss man dafür jetzt nicht mal mehr zu einem Verleih gehen, also in ein Geschäft. Denn dort gibt es Kajaks aus dem Automaten. Wie das funktioniert, SR3-Reporter Lukas Baumann hat es für uns ausprobiert.
Der Trend zum Wassersport, zum Freizeitsport und auch zu einem umweltfreundlichen Sport, der geht halt auch tatsächlich in die Höhe.
Sagt Bernd Moser. Er betreibt den neuen Automaten, bei dem wir nicht nur Kajaks ausleihen können, auch sogenannte SUPs, also Stand-Up-Paddleboards, zum Draufstehen und Wegpaddeln, gibt es im Angebot. Was wir dafür brauchen? Empfang auf dem Handy, denn ohne Internet können wir nichts ausleihen und das ist auf dem Land ja manchmal so eine Sache.
Digital ist ja bei vielen Sachen schon geläufig, ähnlich wie wenn man sich zum Beispiel ein Auto oder einen Roller oder ein Fahrrad halt auch mietet. Man geht auf die Homepage und bucht sich ein Einer-Kajak, ein Zweier-Kajak oder ein SUP, also ein Stehpaddleboard und gibt dort die Anfangs- und die Endzeit ein, dann wird das reserviert, dann bekommt man einen Code. Mit diesem Code kommt man dann hierher. Öffnet dann das Schloss und paddelt dann drauf los.
Der Kajakomat ist eigentlich nichts anderes als ein großes Metallregal mit mehreren Fächern. In jedem Fach ist jeweils ein Einer- oder Zweier-Kajak oder ein SUP. Jeweils abgeschlossen.
Das sieht aus wie ein ganz normales Vorhängeschloss, ist allerdings digital, also mit einer GPS-Verbindung und bei jedem Buchungsvorgang wird ein neuer Code halt generiert.
Diesen Code geben wir ein.
6, 1, 5, 3.
Das war das Signal, dass genau. Der Code richtig war.
Dann aufziehen und dann raus mit dem Kajak aufs Wasser.
Und so ist die Bedienung denkbar einfach. Aber brauchen wir wirklich den nächsten Automaten?
Also wenn ich Kajak fahren würde, würde ich das schon machen. Ich finde es gut. Ist halt einfach mit dem Handy, intuitiv, sage ich mal. Kann es spontan machen.
Zu zweit würde ich schon ausprobieren, ja. Vor allem ist es praktisch, man muss nirgends extra reingehen oder was ausfüllen oder so per Handy.
Ich würde nicht drin gehen.
Wenn das mein Sportart wäre, auf jeden Fall, klar. Aber da das eben nicht so repasst, da fahre ich lieber mit dem Drehboot, ne? Aber ich finde das eine coole Sache.
Cool ist sicher auch, dass wir mit dem Kajak oder Stand-Up-Paddleboard zusammen die komplette Ausrüstung ausleihen.
Also ist hier auch alles drin. Die Schwimmweste, die Paddels. Hier ist noch ein Spritzschutz, wenn das Wetter ein bisschen ungemütlich werden soll, damit hier nichts reinkommt. Dann hast du hier auch noch eine Wasserschaufel, wenn da Wasser drin ist, dass du es rausschaufeln kannst. Dann kannst du auch mit dem Schwamm das Wasser aufnehmen, also dass das Wasser aufgesaugt wird und dass du den Schwamm ausbringen kannst.
Ein großer Vorteil zu üblichen Verleihstationen sind übrigens die Öffnungszeiten. Der Kajakomat hat immer geöffnet, sogar im tiefsten Winter.
Wenn man das aushält und sich irgendwie mit dem Eispickel dann noch die Eisdecke freipickelt, dann kann man das auch machen. Ja, warum nicht?
Nur bei gefährlichem Wetter geht's nicht.
Ich habe halt auch immer den Wetterbericht im Blick und wenn es zu schräg werden sollte, dann schalte ich die komplette Station ab.
Na, wer wollte denn nicht mal im tiefsten Winter und mitten in der Nacht Kajak fahren gehen? Das geht jetzt am Boostalsee. Mit dem Kajakautomaten gibt es auch übrigens Stand-Up-Paddling-Boards. Ich bin gespannt, was man als nächstes im Saarland aus dem sogenannten Automaten ziehen kann.